Und heute beim Thekencast.
Geil.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks,
or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Halli, hallo, hallöle, willkommen zu Drei Männer und einem Film, dem Movieback Ticken Podcast. Ich bin's du und heute habe ich mir was ganz Besonderes zur Begrüßung ausgedacht. Nämlich, ich sage einfach Hallo Kühne, hallo Max.
Da werde ich direkt mal einhaken und werde es noch ein bisschen fancier machen. Hallo Stu und hallo Max. Das war das Gleiche, habe ich mir gerade gesagt.
Ja toll, jetzt kann ich es ja nicht das dritte Mal aufbringen. Ahoi, ahoi.
Mein Gott, wenn das schon so startet, dann kann es nur gut.
Ja, genau. Namaste, auch nach draußen. Wir drei Hübschen haben uns wieder zusammengefunden, um über einen Film zu sprechen. Und mir ist aufgefallen, wir machen immer dieses so, welcher Film ist es denn? Aber ich meine, es steht ja überall. Deswegen, ja, wir reden heute über Guy Ritchies Film Rock'n'Roller. Eine Wahl von Max. Bevor wir uns aber um Rock'n'Roll kümmern, also Rock'n'Roll für den Sehnerv, kümmern wir uns um Rock'n'Roll um die Leber. Max, was kredenzt du denn deiner Leber heute?
Also ich habe heute einfach ganz spontan, ohne mir irgendwas beizudenken, zum Corona-Extra gegriffen in der kleinen Dose und danach zum Runterspülen ein Gösser Naturradler in Reminiszenz an das frühere Mitglied. Ich starte jetzt mit dem Corona.
Sehr schön.
Sehr gut.
Ich möchte das jetzt erzählen, weil mich die Flasche die ganze Zeit anstarrst, du.
Ja, ich möchte im Vorfeld hinausschicken, dass mir Kühne heute Nachmittag, glaube ich, war es, ein Foto geschickt hat von seinem Bier. Und ich erst dachte, was ist denn daran besonders? Bis mir aufgefallen ist, dass daneben die Flasche eine 0,5er Flasche war. Aber bitte, Kühne, erzähle uns die Geschichte.
Kühne hat heute Glück gehabt. Kühne hat bei einem Gewinnspiel gewonnen. Und zwar bei einer Kneipe oder beziehungsweise bei einer Brauerei, die in der Nebenstadt ist. Und da habe ich einen 25-Euro-Gutschein gewonnen und eine Flasche Bier.
Gleich wie ein Bier verscherbelt.
Und dann, nee, da habe ich auch noch eine Flasche Bier gewonnen. Und zwar Böntes Helles. Bönte wird keiner wahrscheinlich außerhalb von aus dem Kreis Recklinghausen kennen. Ich weiß auch noch nicht, wie es schmeckt. Das Besondere an der Flasche ist allerdings, es ist einfach eine fucking 2-Liter-Flasche, die ich gerade vor mir stehen habe. Mit einem schicken, schönen Plöppverschluss.
Ich glaube, aus der Flasche heißt, kann man, wenn du jetzt trinken. Falsch aufmachst, dann schießt. Also, ich möchte daran erinnern, es gab doch mal diese schöne Episode, wo Max irgendwie beim Bier öffnen sich die Lippe irgendwie zerschnitten hat.
Ja.
Was könnte bei einer 2-Liter-Flasche jetzt alles passieren?
Ich bin mir relativ sicher, dass dann mein komplettes Wohnzimmer schwimmt. Ich werde es auch in ein Bierglas einschenken müssen. Ich habe hier einen kleinen Bierkrug neben mir. Er ist eigentlich für 0,5 ausgelegt, aber wirkt neben dieser riesigen Flasche, die hier vor mir steht, wie so ein kleines Kind. Und ja, auf jeden Fall, ich probiere das jetzt mal aufzuplöppen und hoffe, dass der Plöpp in etwa so geil ist, wie ich mir das vorstelle.
Aber ganz kurz, bitte lass es danach auch noch schön ins Glas fließen. Ich will dieses Geräusch hören.
Ja, Max, danke. Du kennst mich.
Bierporno fürs Ohr.
Ja. Geht das so auf? Ich weiß gar nicht, wie das aufgeht. Warte mal. Wow! Ich glaube, ich habe gewonnen. Unhandlich, diese Flasche.
Schön. Richtig schön.
Und genau jetzt haben wir 780 neue Zuhörer gewonnen.
Ja. Geil, ey, ich schütt ab sofort immer um.
So, ich werde es jetzt mal probieren. Oh, das ist süffig. Ach. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht heute doch die ganze Flasche dran glauben muss. Und dann entschuldige ich mich schon, wie ich nachher klingen werde.
Oh, das ist okay. Lecker. Dann bin ich das Schlusslicht und es tut mir leid, aber ich habe kein Bier. Ich habe kein alkoholisches Getränk vor mir. Ich darf nicht. Ich hatte eine OP am Magen und ich darf leider nichts mit Kohlensäure trinken und auch kein Alkohol. Es tut mir leid.
Wie lange noch?
Ich glaube, dass ich beim nächsten Thekencast wieder ein Bier trinken darf oder irgendwas Alkoholisches. Das glaube ich schon. Aber aktuell darf ich das nicht und will es auch nicht, weil, ja, weißt du, klar, wenn man so eine OP am Magen hatte und man irgendwie jetzt tagelang nur Flüssignahrung zu sich nehmen kann oder konnte und sich jetzt aktuell freut, dass man seit 2 Tagen püriertes essen darf.
In diesem Sinne, das gab es ja schon häufiger, dass aus gesundheitlichen Gründen auf das alkoholische Getränk verzichtet wurde. Wir respektieren das.
Jetzt habe ich dir die ganze Zeit nicht zugehört. Was trinkst du jetzt eigentlich dann?
Ich habe einen Bitburger.
Nee, hast du jetzt Wasser oder Tee oder was?
Ich habe tatsächlich einmal stilles Wasser und einmal einen ungesüßten Tee mit dem Namen Waldbeergenuss.
Darauf nehme ich nur einen. Ich habe übrigens den ersten 05er Krug schon leer.
War auch eine lange Pause vorhin.
Oh, der ist aber auch lecker. Ich hoffe jetzt gerade, dass dieser Krug nur 04 ist. Weil sonst mache ich mir echt Sorgen.
Okay, damit sind wir gewappnet. Zumindest einer von uns für den jetzt kommenden
Film. Schenk nochmal nach. Schön. Wollt ihr es nochmal hören?
Ja, bitte.
Wartet. Du kannst das Glas gar nicht schräg halten, weil die Flasche einfach so groß ist.
Geil.
So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt alle 10 Minuten Kühl sagt, einen Moment, ich schenke noch meinen Arsch.
Ja, genau.
Oi. Okay, also, wir reden heute über den Film Rock'n'Roller.
Die Leute fragen, was ist ein Rock'n'Roller? Und ich sag's ihnen, wir stehen alle auf die schönen Dinge im Leben. Der eine auf die Kohle, der andere auf den Ruhm. Aber ein echter Rock'n'Roller will alles.
Keine Schule ist wie die alte Schule und ich bin der Schulleiter. Gut, ich sag dir mal, wie das hier läuft. Du kommst ins Abwasser und ich trinke eine Tasse Tee. Ich hoffe nur für dich, dass du so lange die Luft anhalten kannst, bis mein Teewasser kocht. Also, bis dann.
Die Zeiten ändern sich. Keiner respektiert mehr die alte Schule.
Was kostet mich der Spaß?
7 Millionen Euro. Ruf die Buchhaltung. Ich brauche 7 Millionen Euro.
7 Millionen?
Was wollen Sie?
Sie.
Tänzchen?
Sie können tanzen?
Ob ich tanzen kann?
Ich hätte einen Auftrag. 7 Millionen. Und niemand passt drauf auf.
Ist das ein Überfall?
Ja, das ist ein Überfall.
Wo ist der Rückwärtsgang?
Sie müssen den Ring unterm Schaltknopf hochziehen.
Alles klar.
Rockstar erneut in Schwierigkeiten. Johnny Quaid
wird vermisst, vermutlich tot.
Unser Johnny?
Wenn der tot ist, ist es das dritte Mal dieses Jahr.
Ich bin tot, Pete. Tote Menschen mögen keine Gesellschaft.
Dein Junge ist gar nicht tot, oder?
Findet ihn.
Wir haben Ihren Jungen. Sie sollten ihn vielleicht abspritzen. Er stinkt wie eine ranzige Ziege.
Max, du hast dir diesen Film ausgesucht?
Ja.
Nachdem der Kühne und ich dich jetzt zweimal mit wirklich Premium-Genre-Ware befriedigt haben, kommst du um die Ecke mit einem britischen Gangsterfilm, ich glaube aus dem Jahre 2006, 7 oder 8, ich bin mir gerade unsicher. Soll ich jetzt erst fragen, warum? Oder soll ich jetzt erst fragen, wann du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Ich bleibe klassisch und frage dich, lieber Max, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Erstmal müssen wir hier sagen, der kommt von 2008, wir wollen dir keine Falschinformationen weitergeben. Wir sind ein seriöser Podcast.
Danke.
Ja, warten wir mal bis zum Bodycount-Quiz.
Oh nein, da habe ich gar nicht aufgepasst.
Also ich habe den Film das erste Mal gesehen. Ich meine eigentlich, als er auf DVD erschienen ist. Ich habe den mir, glaube ich, auch relativ schnell geholt. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, falls er im Kino lief. Lief er, okay. Und war eben, ich mag Guy Ritchie. Ich fand seine ersten beiden Filme grandios, beziehungsweise Snatch. Ich mag nochmal einen Tick mehr, sage ich mal. Und habe mich dementsprechend darauf gefreut, einen Guy Ritchie zu sehen. Und ich war damals auch eigentlich nicht enttäuscht. Ich habe den sehr gut in Erinnerung gehabt und habe ihn auch immer noch in Erinnerung gehabt. Habe auch festgestellt, dass ich ihn jetzt insgesamt schon 4-mal gesehen habe. Ja, und dachte mir, komm, den nehmen wir mal mit in den Thekencast und gehen mal so ein bisschen, sonst das Gangster-Komödiantische. Und wir können auch mal über Guy Ritchie reden, was ich auch wollte. Ich glaube, das waren die Gründe, weswegen ich Rock'n'Roller gewählt habe.
Okay, Grüne, wie war es bei dir oder ist es bei dir?
Ja, ich habe Rock'n'Roller vorgestern das erste Mal gesehen. Hab aber damit jetzt fast alle Lücken von Guy Ritchie geschlossen. Mir fehlt nur noch dieser Swept Away.
Wollte gerade fragen, der hoffentlich jedem fehlt.
Also Swept Away habe ich nicht gesehen und sein Aladdin habe ich auch nicht gesehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich mit dem Werk von Guy Ritchie erst relativ spät auseinandergesetzt habe. Also ich würde mal behaupten, erst so mit Sherlock Holmes. Und da hatte ich ihn auch noch nicht wirklich als Regisseur auf dem Schirm. Und ich glaube, gekriegt hat er mich dann tatsächlich mit King Arthur, also 2017. Und dann habe ich auch erst Bube, Dame, König Gras und Snatch nachgeholt. Und mir vor kurzem auch diesen unerträglichen Revolver dann mal angesehen. Also der war richtig scheiße. Da hätte ich mich auch aufgeregt, wenn du den gewählt hättest.
ja.
Und tatsächlich, ich habe das Cover mal gesehen, aber habe ihn nie mit irgendetwas in Verbindung gebracht. Also für mich war Rock'n'Roller bis vorgestern quasi irgendein Film. Aber wir werden ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
Nee, ich finde jetzt nicht. Schluss.
Was?
Wir machen jetzt Schluss. Das war's.
Ja, gut,
das
war dann kann ich aber weiter trinken.
Vielen Dank.
Ist gut, dann muss ich nicht mehr versuchen, nicht zu lallen. Das freut mich. ich finde ihn so im Mittelfeld der Guy Ritchie-Filme bisher. Hm? Aber okay. Dazu später mehr.
Okay. Ja, ich habe den Film damals, als er rauskam, auf DVD mir ausgeliehen und da zum ersten Mal geguckt und dann, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mal, als er, glaube ich, bei irgendeinem Streamingdienst, Netflix, Amazon, keine Ahnung, in der Flatrate war und jetzt halt eben, ich glaube, vor 3-4 Tagen noch mal zur Auffrischung. Ich finde, das Rock'n'Roller ist so der große Comeback-Film von Guy Ritchie, der ja davor den Revolver gedreht hat, der ja wirklich untergegangen ist.
Der war scheiße. Sag mal, wie ist der? War scheiße.
Nein, ich finde Revolver ist nicht gut, aber glaub mir, im Gegensatz zu Swept Away ist das ein Meisterwerk, denn ich habe Swept Away gesehen und der ist wirklich furchtbar. Ich hatte auch immer das Gefühl, halt, dass Rock'n'Roller so die Rückkehr von Guy Ritchie ist, nachdem seine Ehe mit Madonna jetzt so die Boulevardpresse so erobert hat und dass mit Rock'n'Roller er wieder so zur Regie zurückgekehrt ist, weil da war es halt nicht mehr wichtig, mit wem er verheiratet ist. Ich glaube, da war er auch schon längst wieder geschieden von der Frau, sondern halt eben, was Filme er dreht. Und ich habe Guy Ritchie tatsächlich kennengelernt mit seinem Erstlingswerk Bube, Dame, König, Gras, den ich sehr, sehr toll finde, weil er nur so was Raues hat. Ich mag auch Snatch. Ich bin aber im Gegensatz zu Max mehr der Fan des Erstens, also von Bube, Dame, König, Gras.
Dieses Mal Team Snatch, also Team Max.
Ja, du, es ist absolut okay. Es sind beides echt gute Filme. Mhm. Muss aber sagen, damals wie heute hatte ich mit Rock'n'Roller so meine Probleme, die jetzt mit den Jahren etwas größer geworden sind. Und ich will auch muss auch sagen, ich kann mittlerweile Guy Ritchie nicht mehr so richtig sehen, also seine Filme zumindest. Aladdin, muss man sagen, ist halt, du merkst ja nicht, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Also wenn er nicht am Ende steht, directed by Guy Ritchie, hättest du auch denken können, das ist halt ein Film von Max Mustermann. Oder sowas, ne? Aber ich bin tatsächlich dem Stil von Guy Ritchie relativ überdrüssig. Das ist mir jetzt nochmal klar geworden, als ich Rock'n'Roller gesehen habe. Bevor wir jetzt aber vielleicht uns darum kümmern, muss ich eine Sache sagen, die mich komplett umgehauen hat, die ich komplett vergessen habe. Denn Jared Butler spielt da mit. Das habe ich total vergessen. Und für mich ist Jared Butler so Actionstar, der unteren A, oberen B-Liga, weißt du, Olympus has fallen und der ganze Kram, aber dass der einen Gangster spielt, oder das habe ich komplett, weiß
nicht. Das ist so witzig, weil es mir genau andersrum ging. Ich wusste noch immer, es ist Jared Butler in der Hauptrolle, aber dass da Idris Elba und
Tom Hardy
seine Sidekicks spielen und er quasi durch 300 gerade, ich sag mal, in der Rangliste über den beiden stand damals und einfach von denen überrundet wurde, finde ich echt witzig. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ganz kurz, bevor wir in den Film reingehen, Stu, weil du gerade davon gesprochen hast mit Guy Ritchies Art und sowas, hattest du denn bei seinem neuen hier, bei dem Cash Truck, das Gefühl, dass es ein Guy Ritchie-Film ist?
Nee, und der hat mir auch relativ gut gefallen. Ich finde zwar das französische Original noch besser, weil der nihilistischer ist, aber Cash Truck, muss ich sagen, mit dem konnte ich etwas anfangen, aber zum Beispiel The Gentleman habe ich mit Freunden im Kino geguckt und der hat mich einfach komplett kalt gelassen.
Okay.
Schade. Also Gentleman fand ich wieder gut und Cash Truck muss ich noch sehen. Also mir fehlt eigentlich auch nur Swept Away und die beiden neuesten, also Cash Truck und der Operation Fortune, der ja noch kommt erst noch. Hm.
Ja, witzig. Ich wollte eigentlich mit einer Freundin, die sollte ja glaube ich schon im März oder im Februar rauskommen. Und dann hatten wir uns eigentlich schon zu einem Kinodate verabredet, bis ich dann irgendwie herausgefunden habe, scheiße, der läuft noch gar nicht. Und ich glaube, der hat momentan gar keinen Kinostart, oder?
Der hat aktuell keinen Kinostart, ja.
Grüße gehen raus an Steffi, wir holen das nach.
Gut, wollen wir in den Film hineingehen, in Rock'n'Roller, bevor wir uns um alle anderen Filme fassen von Guy Ritchie.
Ich kann es jetzt schon sagen. Ich würde noch lieber über alle anderen Filme sprechen, weil ich noch nicht weiß, wie ertragreich mein Beitrag in diesem Podcast dazu sein wird, was den Film Rock'n'Roller angeht.
Pass auf, ganz einfach, Kühne. Nachgießen und nachdenken.
Nein, nein, Kühne, lies einfach die Inhaltsangabe vor.
Ja, ja, genau. 17 Seiten die Inhaltsangabe hier. So, okay, ich lese die Inhaltsangabe vor. Lenny ist ein Gangster der alten Schule und weiß, wen man schmieren muss. Er hat alle großen Tiere fest im Griff, Bürokraten, Broker und Bandenchefs. Wenn er zum Hörer greift, lösen sich Behördenprobleme in Luft auf. Doch Lennys rechte Hand Archie erinnert ihn immer wieder daran, dass London zur Drehscheibe sich wandelnder Zeiten wird. Mächtige Mafiosi aus dem Osten, hungrige Straßenganoven und alle, die sich auf den Ebenen dazwischen tummeln, wollen die Businessregeln der Unterwelt zu ihren Gunsten ändern. Wer im richtigen Moment zupackt, kann Millionen abstauben. Wer ein Stück vom Kuchen abhaben will, muss integrieren, übers Ohr hauen und Samthandschuhe zu Hause lassen. Während sich die tollen Hechte und die kleinen Fische gegenseitig die Brocken wegschnappen, plant Lenny seinen letzten ganz großen Coup. Und dabei spielt ausgerechnet Rockstar Johnny Quid, Lennys angeblich toter Stiefsohn, das Zünglein an der Waage.
Hm. Ja. Danke.
Ja, ist relativ nichtssagend jetzt erstmal, ne?
Ja, es geht absolut. Halt darum, dass dieser Lenny ist halt der Obermufti-Gangster von London und der möchte halt mit einem großen russischen Gangster ein Geschäft machen und der russische Gangster gibt ihm als Pfandleih sozusagen ein wertvolles Gemälde, was halt eben ein paar Mal den Besitzer wechselt, unfreiwilligerweise, und dazwischen gibt's halt noch einige kleinere Gangster wie One Two oder Handsome Bob, und die werden auch noch mit reingerissen. Und das Ganze wird erzählt aus der Perspektive von Archie, der linken Hand von Lenny. Und es ist halt ein typischer Guy Ritchie-Film. Also so ein Gangster-Guy Ritchie-Film.
Ich habe ja jetzt die Inhaltsangabe schon vorgelesen, willst das jetzt ja nicht nochmal alles wiederholen müssen, ne?
Gut, dann mach das halt zu zweit.
Ich
habe hier so ein schönes Candy Crush-Spiel auf meinem Handy, das spiele ich jetzt.
Ich finde es sehr erstaunlich, dass diese Inhaltsangabe gerade von Lenny ausgeht. Für mich ist Lenny irgendwie so ein bisschen der Gegenpart. Also ich würde echt nicht sagen, dass ich den Film aus seiner Perspektive sehen will, obwohl es schon Sinn ergibt, dass er schon irgendwie auch so der Haupthandlungsstrang ist. Aber für mich, meine Emotionen gehen eigentlich nur bei One, Two und Mumbles und den ganzen Jungs mit. Den harten Jungs, wie sie heißen.
Bei mir geht da überhaupt keine Emotion mit.
Oh. Ich finde, der Film hat das Problem, dass er sich tatsächlich auf viel zu viele Charaktere bezieht. Und im Gegensatz, und auch wenn ich jetzt die anderen Guy Ritchie-Filme dann nochmal irgendwie ins Gespräch bringen muss, im Gegensatz zu den anderen finde ich nicht, dass die hier so außergewöhnlich sind. Sie bekommen alle in meinen Augen keine richtige Charakterzeichnung. Und dementsprechend ist es mir tatsächlich auch, wie beim Stu, ist es mir fast egal, was sie tun. Ich habe es bei Snatch geliebt, dass jeder so irgendwie so sein eigenes Ding hat und so alle so unterschiedlich sind. Aber wenn sie mal ganz ehrlich, Mumble, One Two und eben auch Handsome Bob, die unterscheiden sich nur in dem, dass Handsome Bob schwul ist.
Die hätte ich zusammengefasst als die harten Jungs. Also die hätte ich als Crew, als die drei Jungs. Aber da finde ich, sticht halt schon Jared Butler so ein bisschen als für mich Hauptperson heraus. Das sind die anderen beiden sozusagen schon einen Schritt zurück. Den identifiziert man sich eigentlich, finde ich, auch überhaupt nicht. Eigentlich geht es darum, was Jared Butler macht. Und wie heißt er eigentlich in der Rolle? Ja, das ist One Two, oder?
One Two, ja.
Ja, genau, genau.
Der übrigens im Haus mit der Hausnummer 3-4 wohnt.
Sehr gut. Ich finde, wir folgen eigentlich viel mehr One-Two und die anderen sind sozusagen so Beiwerk. Und ich finde auch, er ist soll, sagen wir mal, soll für Lacher und für vielleicht emotionalen Anteil sorgen. Wenn er kurz davor ist, gefoltert zu werden, oder wenn er von den Jungs, von den Russen verfolgt wird, ich glaube, da ist er schon eindeutig der, mit dem man sich da identifizieren soll.
Ja, aber ich finde, das schwankt immer. Und das ist eben für mich der große Kritikpunkt. Also generell, ich mag diese Guy Ritchie Gangsterfilme eigentlich ziemlich gerne, weil da immer so, ich mag die abgedrehten Typen dabei. Und ich verstehe auch jeden, der irgendwann sagt, ey, ich bin dem Ganzen irgendwie überdrüssig und ich will das nicht mehr oder ich kann es nicht mehr sehen. Aber ich mag das eigentlich gerne, diese durchgeknallten Personen, die da irgendwie in ihrer Situation, in der sie sich befinden, da entweder zusammenarbeiten müssen oder sich zusammenraufen müssen oder sowas. Aber hier ist es mir ein bisschen zu viel. Also ich habe manchmal den Fokus verloren, aber ich weiß nicht genau, woran es lag.
Ja, aber das ist das, was ich meinte vorhin, dass es tatsächlich nicht so in Erinnerung bleibt und alles so ein bisschen seicht vorübergeht. ein bisschen seicht vorüberzieht. Hatte ich anders in Erinnerung. War ich selber jetzt beim neuen Sehen eben, ja, ein Stück weit, ja, enttäuscht ist übertrieben, aber das hat mich nicht mehr so mitgerissen, wie ich das eigentlich erwartet habe und wie ich ihn auch in Erinnerung hatte. Von daher, ich kann das schon nachvollziehen.
Mein großes Problem ist, ich finde ja, dass Bubedame König Gras und Snatch, wie gesagt, die haben noch sowas genuin Raues einfach. Die wirken frisch und ehrlich und vor allem auch cool, aber natürlich cool. Rock'n'Roller hingegen ist halt wirklich komplett borniert in seiner Coolheit. Wir haben ja schon vor 2, 3 Ausgaben bei Underworld schon gesagt, dass dieses penetrant auf cool getrimmte echt nervig ist. Und ich habe das jetzt hier bei Rock'n'Roller auch wieder entdeckt, wo es mich irgendwann wirklich nur noch genervt hat. Und ganz schlimm fand ich die Figur dieses Rockstars Johnny Quid, gespielt von Toby Cabell. Das war eine Figur, die fand ich einfach unerträglich.
Das stimmt. Und das ist halt auch total schade, weil das der Titelgeber ist. Auch so ein bisschen die Erklärung, was ist ein Rock'n'Roller? Er will alles haben. Das versandet so und ist so... Das ist lächerlich, fast schon.
Er will ja nicht alles haben. Er will ja nur Drogen haben.
Ja, genau. Aber es heißt, er will alles. Und das Ende ist dann noch, dass er jetzt the real Rock'n'Roller wird. Was ist das für eine billige Steigerungsform? Er ist the real Rock'n'Roller. Und das soll noch teasern für einen zweiten Teil. Damals habe ich mich echt auf den zweiten Teil gefreut, als ich das erste Mal gesehen habe und dachte, da wird mal einer kommen. Jetzt habe ich nichts mehr jemals davon gehört, dass das jemals mal kommen würde. Jetzt, wo ich ihn nochmal wieder sehe, auch verständlich. Aber das geht total unter. Und das verstehe ich auch, was du da meinst, von wegen cool aufgesetzt. Also etwas Rock'n'Roller zu nennen, dann noch das Versuch zu erklären, was ein Rock'n'Roller sein soll, und dann passt es überhaupt nicht auf die Person, die es betrifft. Und der sagt am Ende, nachdem er die Drogen losgeworden ist, er will jetzt the real Rock'n'Roller werden. Das ist echt schwach.
Mit einem, der es hier nicht am nervigsten fand, war die, wo er irgendwie vor einem Club oder in einem Club oder einem Konzert zu Subways Rock'n'Roll Queen irgendwie so einen Türsteher niedersticht. Das ging mir nicht zu weit, aber das war auch so, wo ich dachte, boah, ey, das ist einfach nur, was kann ich bringen, damit es gerade cool ist, damit diese Figur ziemlich abgefuckt oder total cool wirkt. Und das wird dann hier relativ rabiat, brachial durchexerziert. Und das ist sehr schade, denn der Cast ist exquisit. Muss man einfach sagen.
Ja.
Ich habe sehr großen Spaß gehabt, Tom Wilkinson als Gangsterboss Lenny Cole zu sehen. Ich glaube, der hatte auch viel Spaß. Mark Strong ist eigentlich immer eine gute Hausnummer, wie ich finde.
Ja, sind sie auch.
Gut. Aber da kannst du ja weiter aufzählen. So, Tom Hardy geht immer, Idris Elba geht fast immer aus ein Hobbs und Shaw.
Ich muss sagen, dass also bei Thandie Newton, die Szene, wo sie voll für mich gewonnen hat, ist, wo sie mit Jared Butler tanzt. Und ich finde, die Szene ist auch für mich fast die einzige, also so richtig, also, naja, einzig ist jetzt übertrieben, aber die ich richtig feier, wenn die so richtig schlecht tanzen. Und es kann ruhig gewollt schlecht sein, es ist mir vollkommen egal, das ist so, ich find's witzig. Ich find's richtig witzig, die beiden tanzen zu sehen auf diese unglaublich schlechte Art und Weise. Und da macht sie sich richtig zum Affen. Und das da fand ich diese immer so auf... Es war ein wunderbarer Kontrast zu der Business-Dame, zu der, mit der immer nur so leicht schmunzelnd die Emotionen rausgeben und dann so behindert abspacken. Das war sehr witzig.
Was ich ja gar nicht ganz schön fand, ist, dass Penny Newtons Rolle Stella ist ja sehr wichtig, aber ihr Schicksal bleibt ja so ein bisschen im Dunkeln. Also ich glaube zwar schon, dass sie den Film nicht überlebt, aber es hat mir ganz gut gefallen, dass er das nicht zeigt, also was mit ihr passiert, sondern dass er immer noch so dieses so, mal gucken. Hast ja schon gesagt, es wurde eine Fortsetzung angekündigt, so im James-Bond-Stil, ne? The Wild Bunch will return in the real Rock'n'Roller. Vielleicht wäre noch was gekommen, aber so gefällt es mir eigentlich ganz gut.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch noch nicht ganz so viel Positives über den Film gesagt, aber ich mag ja so den Beginn. Also auch diese Idee oder auch das Grundsetting, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Wenn dann einfach die Buchhalterin von irgendeinem russischen Mafiosi sagt, hey, pass auf, ich möchte auch noch Geld verdienen. Ich verrate jetzt einfach Leuten, wo die eben dann 7 Millionen von diesem Russen klauen können. Das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Und da hätte sich, glaube ich, eine coolere Geschichte draus entsponnen, wenn man nicht so viele Nebenkriegsschauplätze gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob Rock'n'Roller so in 2 Filme aufgeteilt irgendwie besser gewesen wäre.
Ja, oder man hätte einfach ein paar Sachen cutten können. Also allein das Management mit Ludacris und Chris, wie heißt der andere? Jeremy Piven. Die beiden, als die hätten wir einfach komplett streichen können. Hm. Die waren ja vollkommen irrelevant für die ganze Handlung. Und auch nicht witzig oder irgendwas. Einfach weg. Cutten.
Was du auch immer bei Richies Gangsterfilm machst, du hast ja immer so eine Kerngruppe, ne, im Bube, der im König Gras, das ist halt diese Gauner-Truppe. In Snatch ist es Jason Statham und Stephen McGraham. Und jetzt hier ist es halt eben One Two und Mumbles und ein bisschen auch Handsome Bob. Aber irgendwie, also Snatch hat ja schon viele Figuren, aber ich finde, bei Snatch hat es halt hinbekommen, dass die ein gutes Pacing haben, dass da ein guter Rhythmus drin ist, dass der genau wusste, welche Figur ist wichtig, welche ist nicht so wichtig, wen stelle ich wohin, wen positioniere ich wo. Und bei Rock'n'Roller wirkt das für mich einfach so, Richie hatte irgendwie Ideen für gut über ein Dutzend Figuren und weiß aber nicht so richtig, was soll er mit denen anfangen.
Ja, und er weiß auch irgendwie nicht, was er mit der Situation machen soll, in der die sich befinden. Ich meine, die haben jetzt einfach mal 14 Millionen und die machen aber gar nichts damit, sondern sitzen dann weiter in ihrer kleinen Bar und pokern da ein bisschen oder so. Es kommt auch nie raus, also die wissen ja selber auch gar nicht, dass sie in Gefahr sind, was ich auch irgendwie ein bisschen komisch fand, weil ich nicht das Gefühl hatte, da jetzt mitfiebern zu müssen, weil ja die Hauptdarsteller ja nicht mal wissen, dass sie da irgendwie auch nur annähernd in Gefahr sind oder so.
Ich weiß nicht, das ist ja auch alles erst am Ende, oder? Dass die Russen sie entdecken und dann ist er ja definitiv in Gefahr und dann werden sie schon abgeführt und Lemmy präsentiert. Das ist ja schon im Prinzip das Finale. Davor befinden sie sich ja eigentlich nicht wirklich in Gefahr jemals.
Diese ganze Szenerie, wenn sie von den Russen gejagt werden, die fand ich gut. Weil es ist ja so, dass sie dann irgendwann total K.O. sind, nicht mehr können, trotzdem immer weitermachen.
Ja.
Und das Schöne war, ich als Zuseher hatte irgendwann auch das Gefühl, ich dachte, boah, hör er nicht auf mit der Szene, aber es ging immer weiter und immer weiter. Und da muss ich sagen, doch, das hat er gut gemacht.
Ich liebe die Verfolgung. Das ist für mich der zweite Pluspunkt, wie die Russen in den Gängen abgehängt werden oder in diesem.
Die Russen fand ich sowieso geil. Also da,
das hat fast einen bitteren Beigeschmack in der aktuellen Situation, wenn sie ihre Kriegsnarben zeigen und was sie alles sozusagen mitgemacht haben und überlebt haben. Das war echt bitter, sich das so anzuschauen.
Ich möchte sagen, dass ich Kühnes Äußerung, die Russen werde ich geil besser mal rausschneiden werden und für eventuelle Erpressungsversuche benutzen.
Ja, ich schicke dir auch so eine große Flasche Bier, wenn du wieder trinken darfst.
Von daher, die waren stark und die waren auch eine gute Bedrohung. Aber wie sich das auch auflöst, fand ich auch köstlich. Das Gesicht von Mark Strong, als er in der Tür steht und sich überlegt, was passiert denn hier eigentlich gerade? Dies ist richtig köstlich, dieser Gesichtsausdruck.
Ja, das finde ich so komisch, dass ich weiß tatsächlich nicht, was ich generell von dem Film halten soll, weil manche Szenen finde ich so grandios, auch mit den Russen, wenn sie dann den One-Two dann eben, wo sie herausgefunden haben, wo der wohnt und dann fesseln sie ihn ja ans Bett und tanzen dann auf einmal in ihren weißen Unterhosen völlig auf Wodka und wahrscheinlich auf Drogen zu irgendwelchen russischen Volkssongs und überlegen jetzt, welches Körperteil sie ihm abschneiden. Das ist so surreal, aber das fand ich, so da kam wieder dieser Guy Ritchie raus, den ich eben mag. So dieses irgendwie komplett durchgeknallte mit absolut überzogenen Figuren.
Mhm. Vielleicht kann man es so beschreiben, es ist so eine Art Guy Ritchie Best-of, ohne aber ein gutes Fundament.
Mhm.
Übrigens, Gerald Butler sollte die Rolle gar nicht bekommen, sondern Jason Statham. Der konnte aber nicht, weil er zu der Zeit Death Race gedreht hat.
Oh, ich finde es aber mal ganz nett, wenn es dann auch immer einen Guy Ritchie-Film ohne Jason Statham gibt. Also von daher habe ich damit jetzt keine Probleme gehabt.
Habt ihr auch diese Szene, wo Handsome Bob Gerald Butler gesteht, dass er schwul ist, irgendwie deplatziert gefunden? Also das ist mir davor, glaube ich, nie aufgefallen, aber jetzt irgendwie so 15 Jahre später war es für mich dieser homophobe Gerald Butler, das war so, come on. Wir haben das Jahr 2022, das ist echt, what the fuck?
Ich habe das so ein bisschen so aufgefasst, dass Guy Ritchie versuchen wollte, halt sich so ein bisschen über die Homophobie dieser Gangster-Clique lustig zu machen. Aber es wirkt auf mich auch mehr so nach dem Motto, der ist schwul. Fand ich auch irgendwie ziemlich Banane.
Nee, sehe ich nicht so.
Okay.
Homophobisch Schwein.
Dafür haben sie tatsächlich die Figur von Tom Hardy und das, was er dann eben ja später selber auch noch auf dieser sehr, sehr kuriosen Party, wo die sich befinden, da wird es ja auch aktiv eingesetzt, dass er an seine Informationen eben auch nur rankommt, weil er homosexuell ist. Und ich habe es jetzt nicht als Homophobie abgetan, sondern tatsächlich eher als, wie du sagst, so als Satire auf homophobe Menschen. Aber ich muss sagen, es waren wirklich ein paar gute Lacher dabei.
Gut, aber zwei Sachen dazu. Also ich meinte eigentlich nur die Szene, wie Gerald Butler es erfährt. Also dass er da so austickt, rausrennt aus dem Auto, rumschreit, du bist der schöne Bob, du kannst nicht schwul sein. Das fand ich so ein bisschen, what? Und die zweite, ja gut, dass er sozusagen, dass er an die Information rankommt, das hätte übrigens jeder Hetero auch hingekriegt, der hätte einfach nur sich als schwul ausgeben müssen. Der hat ja bis zum Punkt der Informationsgabe nichts gemacht.
Ich stell mir gerade vor, wie Kühn jetzt aus seiner Wohnung rennt und laut schreit, das gute Bündnis ist ein 2-Liter-Warnstoff, jetzt kann doch nicht schon leer sein.
Nee, so weit bin ich noch gar nicht, aber ich habe gleich mein zweites Glas leer.
Ich bin auch schon beim Gösser.
Ja, ich verstehe es, aber ich interpretiere eben diesen Anfall eher ein bisschen anders. So, vielleicht als dieses Geschocktsein, weil später macht es ja auch keinen Unterschied mehr, ob er schwul ist oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? So, er tut ihm ja sogar noch diesen Gefallen. Und da musste ich wirklich lachen.
Du meinst, du siehst eine Entwicklung. Das macht den später nichts mehr aus.
Nee, ich sehe es nicht. Deplatziert ja, aber ich finde es jetzt nicht homophob. Also ich glaube nicht, dass da homophobe Absichten herrschten.
Übrigens war Christopher Nolan ein großer Fan von Tom Hardys Rolle und hat mal im Interview gesagt, dass es Tom Hardys Leistung in Rock'n'Roller war, dass er ihn für Inception und Dark Knight Rises gecastet hat. Von daher.
Sieh mal einer an, dann war Rock'n'Roller wohl doch noch relevant.
Aber das ist ein gutes Stichwort, weil im Gegensatz, also Bube, Time und König Gras ist so ein bisschen so, vielleicht immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp, aber der ist auch relativ bekannt. Snatch ist so der Guy Ritchie Gangsterfilm schlechthin. Aber ich habe das Gefühl, Rock'n'Roller haben die meisten entweder verdrängt, vergessen oder gar nicht gesehen. Der war auch damals, glaubt man gar nicht mal so erfolgreich.
Das glaube ich gern. Also, weil es heute noch, glaube ich, immer noch so ist, dass eigentlich Rock'n'Roller kaum erwähnt wird. Zumal danach ja eigentlich ein Jahr später schon Sherlock Holmes kam und ich irgendwie immer, wenn Leute über Guy Ritchie reden, erstmal über Snatch und Bube, Dame, König Gras sprechen.
Also ja, gut, die sind ja auch einfach besser.
Nee, klar, aber das sind halt einfach, finde ich, die Klassiker, mit denen mit Guy Ritchie sofort assoziiert wird, finde ich. Also, da gehört Rock'n'Roller nicht dazu.
Ja, und wie es du schon sagte, ich würde es jetzt nicht als Best-of von Guy Ritchie bezeichnen, eben Rock'n'Roller, sondern eher so als, ich habe schon 3 bis 4 Gangsterfilme gemacht, ich schmeiß das alles in den Mixer und guck, was dabei rauskommt. Und dabei kommen sehr, sehr gute Szenen bei raus, aber es wird eben auch viel eben rausgespuckt, was schon in den anderen Filmen vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Und das ist eben so ein wildes Potpourri, der sich nicht wirklich von irgendetwas abhebt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele ikonische Szenen oder Dialoge, gerade die Guy Ritchie-Filme, die leben ja auch von ihren Dialogen, da ist nicht viel.
Nee, das ist fast das Ikonischste, dass Jared Butler sich einen unsichtbaren Schwanz in den Mund schiebt.
Stimmt, Alice kann mich erinnern.
Muss man leider sagen.
Also ich habe bei der Sichtung noch gedacht, ah ja, cool, das Zitat finde ich gar nicht schlecht, oder? Ja, der Spruch, der ist ganz cool, aber wirklich, ich hab's vergessen. Also, warum auch immer, ist der Film irgendwie, nachdem man ihn gesehen hat, verschwimmt schon wieder alles, weil du ihn wenig greifen kannst in irgendeiner Art und Weise.
Der schwirrt an dir vorbei. Eine Faszination, ich muss kurz mal ausholen, Snatch war für mich einer der Filme, die mir gezeigt haben, dass ich keine Ahnung von Filmen habe.
Und jetzt gibt es dafür diesen Podcast.
Nö, hat sich nicht geändert, letzten, aber Snatch hat mir gezeigt.
Hör doch nochmal die letzten Folgen an und frag mal, ob du Ahnung von Filmen hast.
War das ein Tiefschlag? Also pass auf.
Das juckt dich nicht mal.
Ich habe Snatch damals gesehen und war damals echt mitgerissen und war so baff, was für ein Drive, was für ein Ding so ein Film haben kann und wie cool das alles sein kann und wie das alles miteinander vernetzt sein kann. Das hat mich richtig umgehauen. Ich erwähne das deswegen so, weil meine Frau mit mir zusammen Rock'n'Roller gesehen hat und sie hat noch nie einen Guy Ritchie-Film gesehen. Und das war ihr erster Guy Ritchie-Film und sie fand den gut. Sie hat Rock'n'Roller gesehen und hat gesagt, oh, ich finde den gut, ich finde so. Und da dachte ich mir so, ja, weil dieser Drive, glaube ich, auch da vorhanden ist, weil auch da sozusagen die Geschichten so zusammengeführt werden, weil auch da die Faszination schon irgendwo davon ausgeht, dass eben auch wieder coole Gangster und was weiß ich was, sie aufeinandertreffen in verschiedensten Konstellationen und dann das und das passiert und der trifft dann auf den und hast du nicht gesehen. Und das alles eben auch sehr schön präsentiert wird, aber der halt einfach im Vergleich zu allem anderen, was er eben in dieser Art, also Guy Ritchie in der Art gemacht hat, einfach der Schwächste ist. Oder vielleicht noch besser als Revolver, ich weiß es nicht.
Revolver war schon Kernschrott.
Ja, okay.
Wobei Revolver, finde ich, ist auch eine ganz andere Art von Film, weil er sich da diesem Gangster-Mythos ja auch ganz anders annähert. Aber es ist eine andere Geschichte.
Genau, Bube, Dame, König, Gras, Snatch, was die ausgezeichnet hat, ist halt ein Rock'n'Roller nur noch schwach, rudimentär, aber eben schon auch noch irgendwie vorhanden.
Ich glaube tatsächlich, wenn ich noch nie Snatch oder Bube Dame König Gras gesehen hätte und mit Rock'n'Roll eingestiegen wäre, würde es mir genauso gehen wie meine Frau. Wie deine Frau. Pardon, es tut mir leid.
Habe ich da was verpasst? Habt ihr da irgendwie so ein Kommun-Ding am Laufen oder was? Freie Liebe, Hippie.
Alter, was soll ich sagen? Das war Gemeinschaftsmittwoch. Also, nein, weil wenn man das einmal nicht kennt, dann wirkt es halt auch wirklich frisch und neu und rasant und auch spaßig. Aber wie gesagt, ich hab's halt nicht, das war nicht mein erster Guy Ritchie-Film. Es ist auch vergleichbar wie mit Wes Anderson. Wenn du zum ersten Mal, sag ich mal, Friends Dispatch guckst und das ist dein erster Wes Anderson, wirkt das auch total innovativ, neu und schön. Wenn du aber davor schon 8 Filme von dem gesehen hast, dann ist es halt einfach nur der neue Wes Anderson-Film.
Stimmt. Apropos, gibt's eigentlich ein Every Guy Ritchie Honest Trailer? Every Guy Ritchie Film Honest Trailer?
Ich bin gerade froh, dass du nicht gefragt hast, ob wir mal einen Wes Anderson-Film hier besprechen. Keine Ahnung, ich glaube nicht.
Ich habe, glaube ich, noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen.
Oh Gott, nein.
Hey, cool.
Wann hat denn der so gemacht?
Egal, lassen wir das.
Egal.
Da steigen wir jetzt nicht auch noch ein. Wir haben mit Guy Ritchies Komplettwerk eigentlich schon genug vor.
Es gibt eine schöne Sache, eine schöne Anekdote zum Film, die ich wirklich amüsant finde. Wir haben ja schon erklärt, dass Guy Ritchie eine Zeit lang mit Madonna verheiratet war, The Queen of Pop. Und das war eine Ehe, die ja wirklich durch die Presse ging. Diese Beziehung war Teil einer Spielfilmreihe namens Star Stories aus dem Jahre 2006. Und dort wurde Guy Ritchie gespielt von einem Darsteller namens Matt King. Laut Guy Ritchie hatte er diesen Spielfilm nie gesehen. Und der muss auch ziemlich schrecklich sein. Aber dieser Darsteller Matt King wurde tatsächlich gecastet für Rock'n'Roller. Der spielt eine Figur namens Cookie. Angeblich soll Cookie. Matt King Guy Ritchie erst nach Ende der Dreharbeiten gestanden haben. Hör mal, Junge, ich hab nicht gespielt. Ja, ich dachte, das ist eine nette Geschichte, aber anscheinend nicht.
Nö, nee, es ist erstmal eine Geschichte, aber ich habe mir gerade überlegt. Los geht's!
Ja, das war der, ich muss gerade überlegen, das ist der Typ, der so ein bisschen, der hat, glaube ich, die deutsche Übersetzungsstimme von Steve Buscemi und sah dann auch noch so ein bisschen so aus.
Ich habe doch einen Wes Anderson-Film gesehen. Aber das tut gerade nichts zur Sache, ich entschuldige mich gerade an der Stelle mal.
Kurze Frage, was haltet ihr von diesem, in Anführungszeichen, Twist, dass Lenny dieser Informant ist, der Polizei jahrelang immer Informationen gegeben hat? Ich glaube, dass es beim ersten Mal gucken bei mir schon so war, dass ich dachte, okay, der Typ ist es, relativ früh.
Also ich hatte zwei Vermutungen. Entweder dachte ich, es sei Gerard Butler oder eben Lenny. Aber die Geschichte, da sind wir eben wieder auch bei dem Punkt, das wird auch gar nicht so sehr thematisiert, so. Da wird gesagt, so, ja, ich war im Knast. Ja, natürlich findet das jeder scheiße, wenn er in den Knast muss. Die Frage muss man ja überhaupt gar nicht stellen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das die Story oder sowas so richtig vorantreibt oder für irgendwen so ein ganz, ganz großer Anreiz ist, dass der Maulwurf gefunden wird, sondern es war dann irgendwann so, ach so, ja, ich könnte dir den Maulwurf geben, die Kontaktdaten. Ach ja, cool, dann machen wir das. Ja. Das war auch so ein Nebenkriegsschauplatz, den es für meine Begriffe fast gar nicht gebraucht hätte.
Und auf einmal das Finale war, ne? Stimmt. Es ist eigentlich läuft das ziemlich nebenher und auf einmal ist es sozusagen die Enthüllung am Ende. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, wie es bei meinem ersten Mal sehen war. Und jetzt für mich war es halt so, dass ich die ganze Zeit wusste, wer es ist. Deswegen.
Frag doch mal deine Frau.
Ja, die schläft jetzt. Geht leider nicht. Aber okay. Ja, stimmt. Ist fast, also eigentlich muss man ja sagen, wäre die ganze Russen-Story die man irgendwie am Ende zum Ende bringen hätte können, die dann eigentlich nur durch so einen halben Satz von Archie abgehandelt wird, dass er ihn umbringen hat lassen, um dieses Bild zu ergattern ganz am Ende. Das war's dann eigentlich. Aber ich wollte nochmal kurz sagen, Ja, das hat er gesagt.
Das habe ich jetzt gerade, also das habe ich gar nicht so verstanden. Ich dachte irgendwie,
du hast ja auch schon knapp 2 Liter Bier in uns.
Nee, habe ich noch gar nicht. Und als ich den Film geguckt habe, ja auch nicht. Nee, also den Story-Arc zum Schluss mit dem Russen, das habe ich auch nicht so ganz begriffen. Also, dass er den jetzt umgebracht haben soll oder umbringen hat lassen, okay. Ja. Wenn es so war, ist es aber auch schlecht gelöst, so. Weil irgendwie am Ende hast du noch so viele Handlungsstränge, die du in irgendeiner Art und Weise noch zu Ende bringen willst. Und dann sagt der Film aber, no, wir machen was anderes. Und dann ist eben dieser Schnitt, dass dann dieser Rockstar da rauskommt und also das mit dem Ende hat das sich wirklich verbockt, finde ich.
Ja, also das Ende wirkt zum, also stell dir einfach vor, nach gut drei Viertel von Rückkehr der Jedi-Ritter wird gesagt, übrigens, Darth Vader ist an einem Aneurysma gestorben. So ähnlich wirkt das auf mich bei Rock'n'Roller.
Nee, das will ich, nein, das lasse ich nicht zu. Ich finde, dass das Ende, erstmal mit Thandie Newton, finde ich, ist sehr geschmackvoll gelöst. Dass der Russe einfach nur sagt, Viktor, komm rein, er sagt, gib mir die Handschuhe und du weißt einfach, jetzt ist sie tot. Also für mich war das irgendwie eindeutig. Hm. Fand ich tatsächlich ziemlich hart, muss ich sagen. Hätte ich so nicht erwartet, wusste ich gar nicht mehr, muss ich sagen, was aus ihr geworden ist. Und dass sie für ihr Spiel mit dem Feuer quasi einfach wirklich von einem russischen Gangster umgebracht wird, man das auch nicht sieht und dann auch nicht mehr thematisiert. Zeigt aber auch ein bisschen, wie es sozusagen mit den Figuren bestellt ist, dass Guy Ritchie sich da eigentlich nicht wirklich drum kümmert.
Ja, und aber da hast du es ja schon, jetzt gehen wir ein Stückchen vor, da hat ja Gerard Butler das Gemälde, um was es ja in dem ganzen Film übergeht, und dann sagt er in so einem Nebensatz so, ja, ach so, ja, ich habe das Gemälde für dich gekauft, wobei ich das in dem Moment noch so verstanden hatte, dass er dieses Gemälde nur hat, dass sie sich daran ergötzt und dann eben auch ihn noch besser findet und vielleicht nochmal mit ihm in die Kiste springt. Es wird ja nicht mal gesagt, dass sie das mitgenommen hat oder du siehst mal irgendwie eine Szene, wo sie dieses Gemälde da rausträgt und plötzlich steht's bei ihr. Und zwar 5 Minuten, nachdem sie mit Gerard Butler geschlafen hat. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass er zum Schluss ein bisschen faul wurde. Als ob der das Drehbuch geschrieben hat und ab einem gewissen Moment nicht mehr wusste, wie löse ich das Ganze jetzt, weil der Film darf ja nicht 3 Stunden gehen. Ach so, ja, dann ist Lenny einfach der Maulwurf, weil mir fällt gerade nichts Besseres ein.
Nee, ich finde, Lenny wird schon immer auch ein ziemlich widerliches Arschloch dargestellt. Und dementsprechend, dass der seine Strafe kriegt, das freut eigentlich den Zuschauer schon ziemlich. Und das passt auch sehr gut. Und dass Archie, der loyale Archie, dass er es sein darf, der 4 verdammte Jahre, das ist, fand ich, das hat mir gereicht. Also, dass der da so seine Rache an seinem Herrchen nimmt, das fand ich... Das hat mir gereicht. Mir hat nur das Ende quasi mit dem Russen und dem Stadtrat und was weiß ich was, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, als einfach irgendwann Jahre später zu behaupten, dass da abgeknallt wurde.
Michael Finney. 10 years.
Freddy Ed. Give him a 5 for a little bank job he's about to pull. Here's the time and here's the place.
Fraser Nash, 15 years.
1-2, just a 2 stretch to calm the flash fucker down.
Cousin Ronnie got 6 years because of you, you bastard.
Mumbles thinks he's a clever boy, so give him a 3.
Michael Dexter, 8 years.
The Jew twins, 14 years.
The Jew twins, 14 years.
Archie, he's as loyal as a dog. He's getting a bit greedy. 4 years.
4 years for Archie.
And of course me, Archie, 4 long fucking years.
Übrigens, wenn du als Stadtrat solche Vergünstigung kriegst von einem Gangsterboss, würde ich mir das auch überlegen.
Unser Jackie ist schon ein tolles Teil.
Möchtest du Jackie kennenlernen? Mhm.
Aber nur, wenn er mich hart rannimmt. Oder hart rangeht, oder wie hat sie gesagt? Ja, irgendwie sowas. Spendieren noch einen Drink.
Wie habt ihr denn gefunden, dass der Film London darstellt? Denn Guy Ritchie ist ja Brite und hat ja auch diese, ich sage mal, britische Film-DNA. Muss sagen, mir hat es relativ gut gefallen. Also er hat London relativ abdeckungsreich abgebildet, wie ich finde.
Also wenn ich es nicht vorher gelesen hätte, wäre mir nicht aufgefallen. Also für mich ist dieser Ort, wo er spielt, komplett neutral. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da London nachgemacht wird.
Mir geht es gar nicht darum, dass du siehst, dass es London ist oder so. Darum geht es mir nicht. Aber einfach so diese Lokalität. Ich finde halt eben, dass der Film es durchaus schafft, dieses Lokalkolorit abzubilden auf diverse Arten und Weisen.
Ja, er hat auf jeden Fall mehr Schauplätze als Underworld.
Wobei, was mir gefehlt hat, wenn die so in diesem Gangsterclub sind, die trinken irgendwie kein Blut, die Gangster. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Da war Underworld besser. Und ich glaube auch, dass Idris Elba mal so einen Latexanzug anziehen sollte. Und was ich auch schade finde, mir hat gefehlt, dass irgendwie Gerald Butler zu Beginn auf so einem Glockenturm sitzt.
Ja, genau. Und drunter schaut und das erklärt. Das war aber auch gewollt cool.
Ja.
Nee, ich fand das schön. Also es gab irgendwie so dieses Kneipenmilieu, in dem sich alle bewegen. Es gab die Fixerhöhlen, es gab die Reichen auf ihren Golfplätzen und irgendwelche riesigen Bauten, die errichtet werden in dieser Stadt, die niemals schläft und wo immer irgendwas Neues gebaut wird. Ich fand das auch eigentlich ganz gut eingefangen, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass mir die ganze Zeit irgendwelche Londoner Wahrzeichen präsentiert werden, dass das jetzt alles in London ist.
Ja. War okay, aber gut, ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer der Hauptdarsteller die Stadt ist.
Ja, ihr kriegt es eigentlich auch ganz gut hin, die Vororte da immer ganz gut abzubilden. Also es ist erfrischend, dass es dann nicht immer in den Hochhausbauten oder in den vollen Straßen und sowas spielt, sondern dass er dann eben so diese kleinen Vororte dann da mitnimmt. Das ist immer ganz nett, ne? Wo man sich dann auch eben vorstellen kann, dass sich da dann die Leute ein bisschen einfacher treffen, wo es nicht auffällt, wenn die dann in irgendwelchen Pubs dann da zusammensitzen, weil einfach kein Mensch in solche Pubs reingeht. Das ist ganz nett, aber wie gesagt.
Warum solltest du auch in den Pub gehen, wenn du 2 Liter Bier da stehen hast?
Kurze Frage, wenn wir das einordnen in seinen Guy Ritchies Filmografie und mal jetzt die, ja, nennen wir sie jetzt mal die Gangsterfilme nehmen, also Bube, Dame, König, Gras, Snatch, Revolver, Rock'n'Roller und vielleicht noch The Gentleman, also als die 5 Filme, welchen Platz würdet ihr Rock'n'Roller geben?
Ich glaube, meine Top 4 würde, oder Top 5, auf Platz 1 Bube, Dame, König, Gras, Platz 2 Snatch, Platz 3, also ich würde, glaube ich, Revolver auf dem 4. Platz tun. weil der halt echt, also der ist halt wirklich schwierig zu gucken, aber ich finde halt, da versucht er zumindest was Neues und deswegen möchte ich das dann schon ein bisschen honorieren und ob du jetzt, ich glaube, das Spiel mit Gentleman den wir ja auf dem letzten Platz, der hat mir wirklich gar nicht gefallen, deswegen dann Rock'n'Roller auf den 3. Aber zwischen 1 und 2 ist wirklich eine große Kluft bei mir.
Ich weiß nicht mehr, wie ich Bube, Dame, König, Gras fand und das ist ein Problem.
Tu Snatch auf 1, dann fühlt der Max sich nicht mal ausgeschlossen.
Nee, also Snatch würde ich auf jeden Fall auf 1 packen. ich weiß aber nicht mehr, wenn ich mir gerade die Bewertung angucke, die ich gegeben habe, kommt der gar nicht so gut weg. Der Bube, Dame, König, Gras. Ich weiß aber nicht mehr warum, weil der Film auch irgendwie komplett aus meinem Gedächtnis verschollen ist.
Kein Wunder bei 2 Liter Bier.
Dann hau ich mal wieder rein.
Hör doch jetzt mal auf mit dem Bier da. Es ist erst 1 Liter. Gentleman mochte ich eigentlich ganz gern. Also ich habe jetzt momentan das Gefühl, dass ich den Rock'n'Roller auf Platz 4 der 5 setzen würde.
Ja, ich auch.
Also wie gesagt, Revolver fand ich furchtbar. Der war scheiße. Habe ich, glaube ich, heute auch noch gar nicht häufig genug erwähnt. Guckt euch niemals Revolver von Guy Ritchie an.
Doch, den muss man nochmal gesehen haben. Ich will ihn mir auch nochmal sehen. Ich will nochmal wissen, wie das eigentlich war. Ich weiß, dass ich enttäuscht war, aber ich will wissen, warum.
Ja. Ich wäre auch enttäuscht, wenn wir diesen Podcast nicht langsam mal zum Abschluss bringen würden mit einem unserer liebsten kleinen Spielereien, nämlich dem Bodycount-Quiz. Weil der Kühne sich ja schon so gefreut hat zu Beginn der Aufnahme, dass wir auch wieder ein kleines Bodycount-Quiz machen, frage ich dich, lieber Kühne, wie viele Leute sterben laut der Website All Out of Bubblegum in Rock'n'Roller?
Ich habe keine Ahnung. Das in einen haut der bei den Krebse rein. Dann fliegt da noch einer bei den Krebse rein.
Ich zähle gedanklich auch schon mit.
Ja, Moment mal. Also jetzt on-screen oder off-screen?
Es ist eine gute Frage. Also ich habe mal geguckt und laut der Website gibt es 2 Zahlen. Einmal die definitiven Toten, die man sieht und einmal halt die, wo man sagen könnte, okay, vielleicht ja nicht, vielleicht ja.
Welche willst du denn also, jetzt?
Das ist mir egal. Das kannst du dir aussuchen, was du nimmst. Kannst auch gerne beide Zahlen
machen. Ja, komm, mach mal 2 Zahlen.
Ja, dann kannst du auch mal einen
Unentschieden geben.
Ja,
dann kannst du auch mal einen Unentschieden geben oder ein 2-0.
Boah, jetzt mal ganz ehrlich, sieht man denn überhaupt, dass da Leute erschossen werden?
Kühne, wenn du schon so anfängst, wird es Ende immer eine Katastrophe für dich. Es ist immer das Gleiche.
Okay.
So viele sterben da ja.
Jetzt kommt gleich 34.
Ja, die Szene mit der Minigun, du hast vergessen.
Ich setze immer zu tief an, ich nehme 50.
Jetzt. Also ich glaube, on-screen sieht man 6. Mhm. Oder? Sieht man die auch noch?
Es wäre übrigens interessant,
wenn jetzt seid doch mal.
Interessant, wer Kühne bei Onscreen mehr hat als Offscreen.
Ich weiß nicht mehr, ob man die Russen noch sieht.
Aber warte mal, machen wir On-Screen, Off-Screen oder machen wir On-Screen und gesamt einschließlich Off-Screen?
Das Letztere.
Danke.
Ich glaube, die Russen sieht man nicht mehr. Ich würde jetzt mal einfach sagen, 7 und 11.
Du Keks, okay. Ich habe mir echt gerade die Zahlen 7 und 10 zurechtgelegt. Aber weißt du was? Ja, ich mach 6 und 10.
Okay, sichtbare Kills sind 10.
Wow.
Und wenn man die nicht on-screen, sind es 12.
Nicht schlecht.
Sag mal, habe ich da gerade eben gehört, dass ich wohl gewonnen habe?
Der Kühnel hat echt gesoffen. Natürlich hast du nicht gewonnen.
Huldigt mir.
Ja, und weil das so gelaufen ist, habe ich noch ein kleines Extra-Quiz vorbereitet. Es gibt nämlich ein komplettes Transkript der britischen Dialoge des Films. Und ich habe mal nachgeguckt, wie oft das Wörtchen Fuck darin vorkommt. Deswegen meine Frage, wie oft wird in der britischen Originalversion von Rock'n'Roller das Wort Fuck gesagt?
Boah,
auch
hätte ich
als
gern,
fucking Fakt und so.
Ja, dann hätte ich aber gerne auch mal als Alternative noch irgendwelche anderen Worte. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Worte pro Film vorkommen. Aber gut, ich
Du und deine verkackten Sonderwünsche.
Ja, komm, okay, schlimm. Ich darf jetzt als erstes, ich sag 90 ja. Mal. Nee, ich sag 190 Mal.
190 Mal, okay. Mhm.
Na. 120 Mal.
Max, du bist voll der Depp. Hättest du 90 Mal gesagt, hättest du gewonnen. Es sind nämlich 94. Auch das hat Kühne gewonnen.
Ja, mein okay. Böntes Helles, du wirst mir jetzt bei jedem Thekencast.
Solange er schön eingeschüttet wird.
Weißt du was? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie der Gummibärchensaft, den dann die Gummibärmande da trinkt. Der macht dich besonders schlau und ein bisschen träge, das gebe ich zu.
Als ob das mit der Schlaut immer ein Problem gewesen wäre, also wirklich.
Träge.
Ah, schön. Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir sind dann am Ende angekommen. Es war okay mit euch, über diesen Film zu casten.
Also ich habe mit mehr Schweigen gerechnet, muss ich ja zugeben.
Wir schließen diesen Cast mit, es war okay, mit euch zu reden. Okay. Schön. Danke, Stu.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich diese Flasche da hier den Kühlschrank kriegen soll.
Ich habe euch auch lieb. Okay, ja, war ein Scheißfilm für den Cast, ja, tut mir leid.
Nein, das auf gar keinen Fall. Also das war da.
Wenn der
also,
Scheiße gewesen wäre, hätten wir nicht. Ich fange an zu lallen. Man macht das zu Ende jetzt.
Oh, echt? Wenn wir mal zwei da.
Lass uns doch
würden.
Mal ein bisschen über den Soundtrack vielleicht reden.
Oh ja, I'm a Man. Und zwar rauf und runter. Das habe ich danach immer gehört von Blackstrobe. Unglaublich gut. Hört es euch an, tut es euch in eure Spotify-Playlist nach diesem Podcast.
Interessant, dass Max einen Song hört, der heißt irgendwie I'm a Man. Gerade Max. Naja. Gut, also, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch über Rock'n'Roller zu reden. Den nächsten Film suche ich aus. Da wollen wir mal
Wenn
gucken.
Du Twilight nimmst, töte ich dich.
Nein. Eine Frage aber, Max. Fandest du, dass diese britischen Gangster ihre Beine hoch genug bekommen haben?
Ich fand es übrigens unlogisch, dass britische Gangster Autounfälle einfach so überleben können.
Ja, fand ich auch total unrealistisch.
Oh Leute, also, echt.
Okay.
Das ist so schwach. Das war echt okay, mit euch zu reden.
Okay, jetzt aber wirklich Deckel drauf. Es war mir eine große Freude, mit euch über Rock'n'Roller zu reden. Beim nächsten Mal dann ein anderer Film. Wir werden jetzt gleich noch hier im Nachgespräch abklären, welcher Film es ist. Ich weiß es schon. Ich weiß nur nicht, wie meine Kollegen dazu stehen, aber eine große Wahl haben sie nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass Kühne voll dafür ist.
Emanuel-Film?
Nein. Bestimmt okay.
Ja, total okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break findet ihr auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Ja, und ich sage Tschüss und ihr beide dürft jetzt gangstermäßig darum keilen, wer wie, wann, wo Tschüss sagen darf. Tschüss.
Kühne bekommt das letzte Wort. Er hat ja gewonnen im Bodycount-Quiz. 3-0.
Weil ich gut bin.
Ja, ich weiß nicht. Es war mir mal wieder eine Freude. Ich fand's auch okay. Und ich wünsche euch alle viel Spaß beim Anhören I'm a Man von Blackstrobe.
Es war schön mit euch. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte mir das große Bier jetzt eigentlich auch nur aufgemacht, weil ich dachte, wir haben gar nichts zu erzählen. Aber dafür haben wir einfach mal 57 Minuten dann doch nochmal Folge. Ich sollte aufhören. Ich fange ein bisschen an zu lallen. Es war mir eine Freude mit euch. Freue mich aufs nächste Mal. Und an alle, die uns auf Spotify hören, gebt uns ruhig mal 5 Sterne, weil wir es verdient haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
To understand how we see... Erst trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.